Ich freue mich, dass wir zusammen ein Buch aus dem Alten Testament betrachten. Dieses Buch heißt Jona. Und das Buch Jona gehört zu den 12 kleinen Propheten. Und ich würde mal behaupten, von den 12 kleinen Propheten ist Jona der bekannteste. Denn das Buch Jona lässt sich wunderbar in einer Kinderstunde schon erzählen. Da geht es um irgendein wichtiges Tier. So denken zumindest Leute, dass das Tier irgendwie wichtig wäre. Und das kann man ja wunderbar auf Flanelltafeln oder mit PowerPoints oder sonst irgendwas darstellen. Und deswegen ist dieses Buch sehr bekannt. Ich werde wahnsinnig wenig über dieses Tier reden, sondern vielmehr über andere Punkte. Aber bevor ich anfange, richtig zu reden, möchte ich gerne einen Mann sprechen lassen, der im Leben meiner Kinder und in meinem eigenen Leben großen Einfluss hatte. Also meine Kinder sind jeden Abend mit diesem Mann ins Bett gegangen, im völlig anständigen Sinne. Und wenn sie gespielt haben, war der Mann im Raum und wenn Sie ein Buch gelesen haben, war der Mann im Raum. Der Mann heißt Eckhard zu Nieden, hat früher beim Evangeliumsrundfunk gearbeitet und hat unter anderem eine Serie geschrieben, Die drei vom Ast. Also ihr, die ihr kleine Kinder habt und noch nicht wisst, was ihr ihnen so als Dauerbedudelung in den Hintergrund packt, kauft die drei vom Ast Serie. Die gibt es mittlerweile als MP3-Sammlung relativ preisgünstig, was ich damals für Kassetten ausgegeben habe für ein Heidengeld. Ja, also wirklich Riesenempfehlung. Das kann man 100-mal rauf und runter hören und die Kinder kriegen Gutes von Gott mit, kriegen gute Ethik mitvermittelt. Milliardenfach besser als Benjamin Blümchen. Töre. So, und wenn jetzt die Tontechnik mitspielt und alles, wir haben ja heute so unsere Baustelle mit der Technik gehabt, dann müsste jetzt der Eckhard zu Nieden etwas vorlesen. Und zwar hat Eckhard zu Nieden auch eine Serie gemacht, nicht drei vom Ast, sondern über Personen aus der Bibel. Vor 30 Jahren, uralt, im gewissen Sinne. Und aus diesem Hörbuch möchte ich euch gerne die ersten ein, zwei Minuten vorspielen.
Mein Name ist Jona, der Sohn Amittais. Ja, schmunzeln Sie nur, Jona, da denkt doch jeder gleich an einen Walfisch. Damit muss ich mich wohl abfinden, dass solange es Menschen auf der Erde gibt, mein Name mit diesem großen Meeresbewohner in Verbindung gebracht wird. Dass mein ehrenwerter Name einmal auf den Rummelplätzen bestimmte Schaubuden ziert, in denen man einen künstlich präparierten Wal ausstellt, hätte ich mir wahrhaftig nicht träumen lassen. Viel lieber wäre ich als vollmächtiger Prophet in die Geschichte eingegangen. Viel lieber hätte ich gehabt, dass die Nachwelt sozusagen innerlich den Hut zieht und vor Ehrfurcht erschauert, wenn sie meinen Namen hört. Aber damit ist es ja noch nichts. Ich bin nun mal nicht als Held in die Geschichtsschreibung aufgenommen worden, der Ungeheuer bezwingt, sondern als ein Feigling, der vom Ungeheuer verschlungen wurde, der zudem noch ungehorsam war, der floh, anstatt... Aber ich will nicht vorgreifen. Bilden Sie sich selbst ein Urteil, wenn Sie meine Geschichte gehört haben. Nur das wollte ich noch sagen. Es muss wohl so sein, dass man nicht beides kann. Seine Bequemlichkeit pflegen, seine Angst nachgeben, seine Wunschvorstellungen verwirklichen und dann aber auch Großes leisten, ein Gotteskämpfer sein, der Geschichte macht und auch noch von der Nachwelt geehrt werden. Ich hatte mich für das Erstere entschieden, also wird wohl auch mein Name immer mit einem leichten Schmunzeln gehört werden. Jona wird immer der etwas verunglückte Gottesheld sein, die merkwürdige Figur, sozusagen eine komödiantische Gestalt inmitten der 12 kleinen und drei großen und noch einer Menge unerwähnter Propheten. Ich bin nicht traurig, dass das so ist. Wenn auf mich kein Glanz fällt, dann fällt er vielleicht umso mehr auf Gott. Und darüber wäre ich glücklich. Zu rühmen ist nicht der ungehorsame Feigling Jona, sondern sein Herr, der trotz des Versagens seines Propheten mit ihm und durch ihn zum Ziel kommt. Ja, mit ihm und durch ihn. Erst musste er mich zurechtbringen, der heilige und liebende Gott, und dann durch mich die anderen.
Durch mich die anderen zum Heil bringen. Auszug aus diesem Hörbuch, das dauert selbst deutlich länger, ich glaube 10 oder 12 Minuten. Und ich möchte gerne mit dem heutigen Teil mir diese Person Jona angucken und wir werden morgen und, also heute Nachmittag und morgen, dann noch ein bestimmtes zwei Themen aus dem Buch genauer betrachten. Meine Einladung wäre aber, wenn ihr heute noch irgendwie Zeit unterkriegt oder zur Verfügung habt, lest mal das Buch Jona von vorne bis hinten durch. Bei einem richtigen Hörbuch, also einer Hörbibel, dauert das 583 Sekunden. Das sind 10 Minuten, um das Buch Jona von vorne bis hinten in einem normalen Lesetempo zu lesen. Wir reden von 10 Minuten. Und ich lade euch ein und werde hoffentlich, wenn ich am Ende dran denke, euch nochmal dran erinnern. Lest einfach nochmal das Buch von vorne bis hinten durch. Es stimmt doch. Beim Buch Jona denken wir ganz schnell an diesen großen Fisch. Ob Walfisch oder Fisch, ist egal. Aber wenn das Buch Jona ein Film wäre, dann würde der Fisch auf der Besetzungsliste der Stars hinten im Abspann erscheinen. Hinter den Grip Boys, die Jungs, die irgendwelche Kabel durch die Gegend schleppen. Ganz unten würde dieser Fisch erscheinen. Denn dieser Fisch ist genauso wichtig wie ein Wurm, der in Kapitel 4 vorkommt. Noch nie hat einer über den Wurm gepredigt. Aber dieser Fisch, der steht allen so wichtig vor Augen. Er ist aber genauso unwichtig. Genauso unwichtig wie irgendein Rizinus, irgendeine Pflanze oder irgendein Ostwind, der kommt. In diesem Buch sollten wir, und vielleicht kann ich dazu beitragen, heute und morgen viel eher denken an Gottes Heiligkeit, an Gottes Gnade und seine Souveränität. Das Buch Jona zeigt uns was von der brennenden Heiligkeit Gottes. Es lehrt uns über seine souveräne und machtvolle Gestaltung von Ereignissen. Das fasst man unter dem Begriff Souveränität zusammen. Und es zeigt uns auch etwas über seine zärtliche Gnade. Und die möchte ich uns vor Augen malen. Und dabei werden Heiligkeit, Gnade und Souveränität nicht als kalte Sachinformationen rübergebracht. Kapitel 1, und der Herr erklärte dem Propheten, was Gnade ist. Kapitel 2, und der Herr erklärte dem Propheten, was Souveränität ist. Kapitel 3 ist, der Herr erklärte dem Propheten, was Heiligkeit ist. Kapitel 4, der Herr fasste dem dummen Propheten alles nochmal zusammen. So ist es nicht. Jona ist kein theologisches Wörterbuch. Die Wahrheiten, diese Wahrheiten über unseren Herrn begegnen uns in diesem Buch meines Erachtens unübersehbar, deswegen die Einleitung, nochmal 10 Minuten zu verwenden, um das Buch zu lesen, auch wenn man meint, es zu kennen. Gottes Charakter scheint durch die Ereignisse, die wir in diesem Buch finden, wieder durch. Und genau mit diesem Wesen Gottes wollen wir uns bei der Auslegung des Buches Jona beschäftigen. Ich gehe davon aus, dass die meisten so in ganz groben Zügen die Geschichte kennen. Gott ruft einen seiner bereits im Amt befindlichen Propheten in Israel zu einem Dienst. Nur ganz kurz, je nachdem, wie ihr das lesen könnt, das Bild. Also hier hinten ist das, was in der Bibel Großes Meer genannt wird. Wir sagen heute Mittelmeer dazu. Irgendwo hier drüben ist Italien, Spanien und so weiter. Und hier ist halt der östliche Teil des Mittelmeers mit Zypern. Und an der Ostküste befindet sich Israel. Israel ist zu der Zeit in zwei Teile geteilt, ein Nordreich und ein Südreich. Und Jona ist einer der Propheten aus dem Norden. Gott gibt ihnen den Auftrag, gehe nach Ninive, die Hauptstadt eines Weltreiches namens Assyrien. Gehe nach Ninive und erzähle dort, dass diese Stadt fallen wird. Stattdessen macht er das, was das rote X hier markiert. Er geht hinunter an die Küste, geht hinunter in ein Schiff, geht hinunter in den Bauch des Schiffes und versucht fast 180 Grad in die falsche Richtung zu latschen oder zu fahren. Statt gen Osten zu laufen, fährt er gen Westen. Sein Ziel ist Tarsis. Die Gelehrten streiten sich, ob das eine Stadt im Südspanien ist. Es gibt ein paar englische Gelehrte, die behaupten, das Ding wäre in Großbritannien. Wie auch immer der Fall sei, also er versucht auf jeden Fall in die völlig falsche Richtung zu fliehen. Und dann geschehen Dinge. Am Ende kommt Jona in Ninive an, er erfüllt die Aufgabe, aber er ist immer eine sehr unglückliche Figur dabei. In keinem der Kapitel haben wir einen Helden vor uns, sondern immer irgendwie einen ziemlich menschlichen Bruder in Christus, könnte man neutestamentlich formulieren. So ein typischer Ansgar. Ich will jetzt Achim nicht beleidigen, aber typischer Achim vielleicht auch. Und vielleicht können wir den Sprung schaffen von damals, 8. Jahrhundert vor Christus, jetzt ins 21. Jahrhundert, also fast 3000 Jahre, springen und sagen, okay, dieser dumme Jona, wie kann er nur? Und gleichzeitig sich selbst demütigen und sagen, du dummer Ansgar, wieso tust du es denn genauso bescheuert wie er? Überblick über das Buch. Das Buch hat 4 Kapitel, das ist nicht von Gott gegeben, das haben irgendwann Menschen mal so eingeteilt, diese Kapitel. In Kapitel 1 fasse ich für mich so zusammen, Jona flieht vor Gott und Gott fängt ihn wieder ein. Wenn ihr euch das Buch Jona so vorstellt vor Augen, werdet ihr sehen, 4 Kapitel. Kapitel 1, Jona flieht und Gott fängt ihn wieder ein. Kapitel 2, Jona betet wieder. Das Wort wieder ist an der Stelle wichtig, denn im ganzen Kapitel 1 betet Jona nicht. Er haut einfach ab. Er geht, ohne ein Wort mit Gott zu wechseln. Bestimmte Dinge am Ende Kapitel 1 geschehen, deswegen Gott fängt ihn wieder ein. Das ist ein Wortspiel, was nur einige, die genau wissen, was am Ende von Kapitel 1 und Anfang 2 passiert, wie dieses Einfangen aussieht. So sieht das Einfangen aus, wenn ihr mich gerade angeguckt habt. Es gibt Leute, die meinen, er hätte es so gemacht, dass er in die Nase eingeatmet wurde. Aber wie dem auch sei, Gott hat ihn eingefangen und in Kapitel 2 betet Jona endlich wieder. Was ein ganz interessantes Ding auch für unser eigenes Leben ist, wann fangen wir an zu beten? Vermutlich erst, wenn wir richtig runtergegangen sind, so wie er untergegangen ist. Gott rettet aus der Tiefe. Kapitel 3, Jona predigt der Stadt und Gott schenkt dieser Stadt auch Buße. Und Kapitel 4, Jona schmollt in Selbstmitleid, voll die Heulsuse und Gott belehrt ihn. Jetzt mal Hand aufs Herz, Ansgar. Du hast gerade gesagt, vor 3000 Jahren ist das passiert. Aufgeschrieben vor 3000 Jahren. Und jetzt kommst du uns in einer Zeit, wo wir Raketen nicht nur zum Mond schicken, sondern zum Mars oder in die nächste Galaxie jagen. Und du willst mir tatsächlich erzählen, dass ein Mann von einem Fisch aufgeschluckt wird, ob nun durch den Mund oder durch die Atemorgane, und er es tatsächlich schafft, 3 Tage in diesem Teil zu überleben. Hast du dir schon mal den Inhalt eines Bauches eines Fisches angeguckt? Da gibt es Magensäuren. Und jetzt überleg dir mal, dass ein biologisches Objekt dort hineingerät, 3 Tage lang sich in Säure eines großen Säugetieres befindet. Der Mann kann das doch nicht überlegen. Sowas ist da noch nie passiert, Ansgar. Und jetzt kommst du uns mit diesen alten biblischen Geschichten und sagst, ja, das ist so passiert. Und zwar genau so, wie ich es erzählt habe. Da ist kein Bild hinter, da ist keine Story hinter, das ist einfach genau so passiert. Tatsächlich ist es so, dass seit Jahrhunderten, seit 2, 3 Jahrhunderten, das Buch Jona gerade wegen der Geschichte mit dem Fisch als ein Mythos abgetan wird. Also man sagt, ist nicht so passiert. Ist einfach so ausgedacht, so wie Old Shatterhand, Winnetou, ja, wo Karl May sich einen Helden vorgestellt hat und hier hat halt irgendein biblischer Autor sich so einen Anti-Helden mal ausgedacht. Andere sind etwas gebildeter und verwenden ein Fremdwort und sagen, ah, das ist eine Allegorie. Fremdwörter klingen immer gut, wenn ich was erklären will, was ich nicht verstehe. Weil meistens verstehen die Leute das Fremdwort nicht und dann nicken sie ganz demütig, eine Allegorie. Eine Allegorie ist nichts anderes als ein Bild für eine verborgene Botschaft. Nach dem Motto, ja, da wird das Bild mit dem Fisch verwendet, aber eigentlich meint es was ganz anderes. Aber ihr Lieben, das Buch Jona beschreibt exakt, wie sich die Dinge real ereignet haben. Reale Assyrer lebten und regierten in der realen Stadt Ninive, von deren Erbauung schon Mose im Anfang von 1. Mose berichtet. Ein realer Prophet Israels flieht in einen realen Hafen, floh mit einem realen Schiffsticket und reale Seefahrer bekamen es mit einem realen Sturm und mit ihren realen Ängsten zu tun. Der reale Kapitän warf den realen Gottesflüchtling über Bord, wo er vor einem realen Fisch aufgenommen wurde und nach einer Zeit ganz realen Grausens real am Strand ausgespuckt wurde. Diese Ereignisse, und sie setzen sich fort, sind so real, dass niemand Geringeres als der Herr Jesus Christus, der lebendige Sohn Gottes, sie als geschichtliche Tatsachen anerkennt. Matthäus 12, 38 bis 40, also ein neutestamentlicher Bericht, wo Jesus mit Schriftgelehrten und Pharisäern wie üblich diskutiert, also sie diskutieren mit ihm, er reagiert. Da heißt es, da fingen einige von den Schriftgelehrten und Pharisäern an und sprachen zu ihm, Meister, wir möchten gern ein Zeichen von dir sehen. So viel zum Thema Meister. Und er antwortete und sprach zu ihnen, ein böses und abtrünniges Geschlecht fordert ein Zeichen, aber es wird ihm kein Zeichen gegeben werden, es sei denn das Zeichen des Propheten Jona. Denn so wie Jona 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Fisches war, So wird der Menschensohn 3 Tage und 3 Nächte im Schoß der Erde sein. Christen wissen, was das bedeutet. Jesus Christus ist am Kreuz gestorben, hat einige Zeit im Grab verbracht und ist danach wieder auferstanden. Und das kündigt Jesus hier an. Und er sagt, wenn ihr ein Zeichen wollt, dass ich tatsächlich der bin, von dem ich behaupte, dass ich bin, nämlich nicht nur der Sohn Gottes, sondern auch der Retter für die Menschheit, ihr müsst an mich glauben. Wenn ihr dafür einen Beweis haben wollt, dann müsst ihr eigentlich nur abwarten, bis ich auferstehe. Und dann habt ihr das gleiche Zeichen wie damals mit Jona. Da war ein Beweis. Wenn Jesus, dieser Weise, dieser Allmächtige, dieser souveräne Herrscher, wüsste, dass das mit Jona niemals passiert ist, dann würde seine ganze Argumentation an der Stelle sich in Luft auflösen. Für Jesus ist das, was mit Jona passiert ist, eine Tatsache. Denn er benutzt sie als Steigbügel für sein eigenes Argument. Und niemand benutzt einen Steigbügel, bevor er kräftig dran gesägt wurde. Wenn du nämlich deinen Fuß draufstellst, reißt das Leder kaputt und du fliegst auf die Schnauze. Für Jesus war das eine Tatsache, was in dem alten Buch Jona aufgeschrieben ist. An einer anderen Stelle in Lukas 11, Vers 32 sagt Jesus zu Männern, im Gericht werden auch die Männer von Ninive auftreten, also die Leute, denen Jona gepredigt hat, reale Männer, denen der reale Jona real gepredigt hat. Im Gericht werden auch die Männer von Ninive auftreten und euch, also diese Generation jetzt, schuldig sprechen. Denn sie haben ihre Einstellung auf Jonas Predigt hin geändert. Und hier steht einer, der viel mehr bedeutet als Jona. Merkt er, wie für Jesus Christus Jona eine real existente Person ist? Und nicht nur für Jesus, das ist für mich das Top-Argument, aber auch nochmal für die, die gerne hinter die Fassade gucken. Die Pharisäer haben es geliebt, mit Jesus über alles Mögliche zu diskutieren. Alle heißen Themen haben sie angesprochen. Keiner hat gesagt, Moment mal, du beziehst dich hier auf Jona. Also das Märchen, das haben wir doch schon lange widerlegt. Ja? Es ist doch völlig klar, dass das nur eine Allegorie für, keine Ahnung, irgendwas ist. Nein, die Pharisäer waren auch überzeugt. Steht in der Heiligen Schrift, hat sich so ereignet. Es sind gesicherte geschichtliche Ereignisse. Die Ereignisse um die Rettung von Jona durch diesen Fisch sind faszinierend. Menschen, die nicht an Gott glauben wollen, behaupten, Wunder wären unmöglich. Begründung? Weil sie naturwissenschaftlich nicht reproduzierbar sind. Mach mal nach, Diana, mit dem Fisch. Ich organisiere den Fisch, du springst 3 Tage rein, dann werden wir am Ende mal sehen, wer recht hat von uns beiden. Tatsächlich gab es mittlerweile Fälle, nicht ganz so spektakulär, was 3 Tage anbetrifft, aber sie haben tatsächlich mal einen Fisch gefunden, haben den Bauch aufgeschnitten und da war ein Mann drin. Der war vermutlich so 36, 40 Stunden lang im Bauch dieses Tieres, war aber wahnsinnig verätzt. Also der musste dann erstmal kräftig ins Krankenhaus, weil die Säure des Fisches natürlich seine gesamte Haut angegriffen hat. Das ist halt die Aufgabe von Säure. Aber ich brauche solche Beispiele nicht, ob nun 36 Stunden, 40 Stunden oder 72 Stunden, es ist völlig egal. Denn es ist die herausragende Eigenschaft eines Wunders, dass es ungewöhnlich ist und unerklärlich. Dass ich heute Morgen Kaffee bekommen habe, würde ich sagen, war eine freundliche Geste, aber kein Wunder. Denn es ist normalerweise so in Deutschland und anderen Ländern üblich, dass man zum Frühstück einen Kaffee kriegt. Ja, und dass mein Herz schlägt, ist gewissermaßen ein Wunder, aber keiner würde es als außergewöhnlich ansehen. Wunder sind grundsätzlich ungewöhnlich und im gewissen Sinne unerklärlich. Und normalerweise, und das ist das Schöne an Gott, regiert Gott die Welt im Rahmen festgelegter Regeln. Man nehme einen Apfel oder man nehme eine Uhr, ich werde euch jetzt zeigen, wie diese festgesetzten Regeln aussehen, man nehme ein Objekt und lasse es fallen. Oh, die Uhr ist runtergefallen. Physiker sagen Schwerkraft. Ich sage, das ist die Art, wie Gott normalerweise diese Welt regiert. Normalerweise. Die Schwerkraft wurde von Gott erfunden. Copyright by God. Aber Gott ist nicht limitiert durch diese Gesetze. Wenn er sagt, ich lasse mal die Uhr nicht runterfallen, dann bleibt sie schweben. Und wer will Gott verhindern? Wer will Gott sagen, das darfst du aber nicht, du hast ein Gesetz festgelegt. Er steht über diesem Gesetz. Gott hat diese Welt nicht wie ein altes Uhrwerk irgendwann mal aufgezogen, hat seine göttlichen Regeln hineingepackt und damit die Welt sich selbst überlassen. Nichtsdestotrotz, wer vom Funkturm springt, großes Gebäude in Berlin, wer vom Funkturm springt, wird in der Regel unsanft unten aufklatschen. Im wahrsten Sinne klatschen. Aber Gott kann in seiner Güte die von ihm erlassenen Gesetze durchaus auch aufheben. Josua. Gestern haben wir über Josua gehört. Kapitel 1, 9 Kapitel später. In Kapitel 10 betet dieser Mann. Und weiß jemand auswendig, was plötzlich passiert? Sonne bleibt stehen. Richtig lange. Wer sich ein bisschen in Astronomie auskennt, weiß, dass das eine Katastrophe sein muss eigentlich. Erde und Mond, wie die sich so gegenseitig bewegen. Und wenn dann plötzlich irgendwas stehen bleibt, das würde eigentlich Fluten auslösen müssen. Aber Gott hat es gefallen, das so zu machen, und es ist passiert. Zweimal lesen wir in der Bibel, dass Gott es schafft, einen Tunnel durch ein Meer zu bauen, damit da mal so 2-3 Millionen Leute hindurchlaufen können. Und nachdem die 2-3 Millionen durchgelaufen sind, am Ende stand einer mit dem Zähler, hat Gott gesagt, plupp, jetzt lassen wir mal die Mauer wieder einstürzen. Und dummerweise waren noch ein paar Ägypter in diesem Tunnel und ersoffen. Die damalige Weltmacht wurde von Gott im Planschbecken ermordet. Dieses Ereignis hat 40 Jahre später immer noch Angst ausgelöst bei den Bewohnern von Jericho. Lest die Ereignisse im Buch Josua, wo die Jericho-Leute sich auf dieses Ereignis beziehen und sagen, sag mal, ihr seid nicht ihr diejenigen, die euer Gott durch das Meer hindurch bewegt hat und die Ägypter in dem Meer ersäuft hat? 40 Jahre später ist dieses Ereignis immer noch ein angsteinflößendes Element. Und plötzlich stehen die gleichen Leute im Osten des Jordans und wollen durch den Jordan hindurch, um Jericho zu überfallen. Ich hätte da auch Bammel. Die Bibel berichtet auch von einem Toten, der schon gestunken hat und von Jesus vom Toten auferweckt wurde. Und er kommt dann raus und dann wickeln sie die Tücher ab und er sagt, ich habe Hunger. Ein letztes Beispiel unter vielen ist ein Mann, der blind geboren wird, nur aus einem Grund. Der jahrzehntelang blind leben muss und betteln muss, nur aus einem Grund, weil Jesus irgendwann an ihm vorbeikommt und ihn heilt, um sich an ihm zu verherrlichen. Und sofort wird dieser Mann zum Gegenstand religiöser Auseinandersetzung. Solche Ereignisse nennt man zum Glück, mit allem Recht, Wunder. Wir Menschen sind durch die Naturgesetze, wie sie genannt werden, gebunden. Aber Gott, der Schöpfer von Himmel und Erde, ist doch nicht durch diese Gesetze begrenzt. Der König steht über dem Gesetz. Egal, was uns demokratische Leitlinien heute klar machen möchten. Und liebe Leute, wir Christen stehen an der Stelle auf der Seite der Bibel. Wir glauben auch an die Auferstehung eines ermordeten Jesus von Nazareth. Naturwissenschaftlich ist diese Auferstehung genauso wenig erklärbar, aber sie ist ein unaufgebbarer Bestandteil unseres Glaubens. Ereignisse wie die alttestamentlichen um Jona, um Mose, um Josua dürfen wir nicht leugnen. Es darf uns nicht egal sein, ob diese wirklich geschehen sind oder ob sie uns bloß so erzählt werden. Denn wenn wir diesen Weg einschlagen, dass wir sagen, naja, ob Jona wirklich in dem Fisch war und ob das wirklich mit dem Meer so passiert ist und ob wirklich die Sonne stehen geblieben ist, das weiß ich nicht. Viele Christen ziehen sich in diesen scheinbaren Schutzraum zurück und sagen, naja, das weiß ich nicht. Aber Leute, das ist dann wie ein großer Wall. Hier ist ein Riesenfluss, wo das Wasser gestaut wird und auf der anderen Seite ist das Tal. Und das ist der Wall. Und wenn ihr dann fangt, an der einen Stelle oder an der anderen Stelle nur ein kleines Loch zu bohren, na, ob Jona wirklich 3 Tage im Fisch war, ob das mit der Sonne wirklich so gelaufen ist, dann bohrt ihr ein Loch in diesen Wall und ich garantiere, was passieren wird. Über kurz oder lang wird dieses kleine Loch immer größer, größer und dann stürzt der ganze Damm ein und der Damm heißt Glaube. Ihr könnt nicht sagen, ich glaube an die Auferstehung des Herrn Jesus Christus und nicht an die 3 Tage des Jona. Da wäre der in euch inkonsistent. Eure ganze Logik geht damit flöten. Wir müssen den Wundern des Alten Testamentes zustimmen, ansonsten können wir denen des Neuen Testamentes nicht zustimmen. Aber mit aller Traurigkeit sage ich, genau das wird seit mehreren Jahrzehnten in der deutschen Theologie gemacht. Geht an eine normale Universität. Und ihr werdet von jedem Professor hören, dass es Wunder nicht gibt. Ihr werdet von Herrn Bultmann viele Bücher lesen müssen, der die deutsche Theologie extrem geprägt hat, lebt nicht mehr der Mann. Und er hat sich auf die Fahnen geschrieben, die Entmystifizierung des Neuen Testamentes. Alles, was irgendwie nicht naturwissenschaftlich erklärbar ist, hat er rausgestrichen und versucht es irgendwie anders zu erklären. Ihr lieben Leute, das machen gelehrte Leute, aber sie täuschen sich so sehr. Wir glauben einen Gott, der alles kann, dem nichts unmöglich ist. Und deswegen meine Bitte an dich, nimm das als Frage mit. Glaubst du an die Geschichtlichkeit des Jonas, dass er existiert hat und dass die Dinge sich ereignet haben, wie wir es kennengelernt haben? Und wenn du sagst, naja, nicht ganz, bin ich nicht so sicher, dann frage ich dich, warum hat dein Glaube an einen allmächtigen Gott ein Problem mit jenen Ereignissen, für die man einen allmächtigen Gott braucht? Wenn wir uns die Situation von Jona am Ende von Kapitel 1 und am Anfang von Kapitel 2 vor Augen malen, merken wir, dass Jona ziemlich tief gesunken ist. Also nochmal, er ist ja über Bord geworfen worden, ist dann in die Tiefen des Meeres gesunken. Also er hat nicht an der Oberfläche noch geplanscht. Geht auch nicht so richtig, weil drumherum noch ein Sturm war. Da kann man nicht planschen wirklich. Er ist richtig untergesunken und war eigentlich schon kurz vor seinem Tod. Wer hat eigentlich, und ihr dürft gerne eure Bibeln aufschlagen, wenn ihr möchtet, Jona 1, wer hat ihn ins Meer geworfen? Was sagt Kapitel 1 dazu? Wer es gefunden hat, liest einfach kurz den Vers vor. Wer hat den Jona ins Meer geworfen?
Sein Name ist Sie, Jona, und warf ihn ins Meer.
Und wer ist das Sie? Die Seefahrer oder so, genau. Das war welcher Vers?
Der Vers 15 von Kapitel 1.
Genau, Kapitel 1, Vers 15. Und da nahmen sie, oder sie nahmen Jona und warfen ihn ins Meer. Sie, die Seefahrer. Das Drollige ist, was passiert danach? Da wurde das Meer still und ließ ab von seinem Wüten. Und die Leute fürchteten Jahwe sehr und brachten Jahwe Opfer dar und taten Gelübde. Bevor wir zu dem kommen, was auf der Folie steht, ich finde diesen Vers toll. Ich weiß nicht, welche Bibelübersetzung ihr habt. Meine Erfahrung war, ihr habt sehr viele unterschiedliche Bibelübersetzungen hier. Also guckt mal diesen Vers an. Das war jetzt, glaube ich, Vers 16. Also ich habe hier zum Beispiel eine Elberfelder Bibel. Da steht, und die Männer fürchteten den Herrn. Und das Wort Herrn ist hier in Großbuchstaben geschrieben. Dann hatte ich eben aus der neuen evangelistischen Übersetzung vorgelesen, die hatte ich auch schon bei ein, zwei Leuten. Achim, du hast die neue Bibel heute oder neue evangelistische Übersetzung, da steht nicht Herrn, sondern da steht Yahweh. Und ihr müsst gucken, was bei euch steht. Luther hat, glaube ich, auch Herr in Großbuchstaben. Also immer wenn in euren Bibeln Herrn in Großbuchstaben steht, dann steht da stehen da vier Buchstaben im Hebräischen, J-H-W-H in unserer Sprache ausgesprochen. Und das ist der Eigenname unseres Gottes. Unser Gott im Alten Testament wird immer J-H-W-H genannt. Das Althebräische hatte keine Vokale, deswegen hat man nur diese Konsonanten. Und lange Zeit dachte man, dass das Wort Jehova ausgesprochen wird, bis man dann in der Forschung herausgefunden hat, nee, Jehova ist höchstwahrscheinlich überhaupt nicht die Aussprache, sondern Yahweh. Also der Gott Abrahams, Isaaks, Jakobs, der Gott des Alten Testamentes, hat einen Namen und der Name heißt Yahweh. So wird er die Bibel im Alten Testament durchweg genannt. Im Neuen Testament wird eher das Wort Herr verwendet, Kyrios im Griechischen. Und da kommt das Herr, dass man im Alten Testament einfach dieses Herrn hingeschrieben hat. Lange Rede. Worauf es hinauskommt, ist diese Phönizier, das ist das Volk im Norden von Israel gewesen. Israel glaubte an Yahweh. Die Phönizier sind nördlich davon, die glaubten überhaupt nicht an Yahweh. Die hatten ihre eigenen Götter. Wenn ihr euch Kapitel 1 durchlest, werdet ihr merken, als dieser Sturm aufkommt und alle tierische Panik kriegen, erfahrene Seeleute werden nicht bei jedem kleinen Wind panisch, sondern muss so richtig Stress gewesen sein auf den Jungs. Und jeder betet seinen Gott an. Jeder hatte da seine kleine Gottheit und die hat er angebetet. Dann wird Jona ins Meer geworfen. Das Meer beruhigt sich. Und wen beten diese Phönizier an?
Jonas Gott.
Jahwe, Jonas Gott. Krass, oder? Das ist für mich, wir werden in einem der nächsten beiden Teile nochmal drauf zu sprechen kommen, ein krasser Weg, wie Gott handelt. Gott hat eigentlich etwas mit Jona vor. Jona fliegt gerade gen Westen, Gott hätte ihn gerne gen Osten. Aber on the way, während er das so macht, den Jona wieder auf den richtigen Weg zurückzubringen, kümmert er sich mal ganz kurz um die Bekehrung von ein paar phönizischen Seefahrern. Denn sie beten Yahweh an und sie bringen ihm Opfer. Und sie brachten Yahweh oder dem Herrn Schlachtopfer dar und gelobten ihm Gelübde. Was für ein Gott. Es gibt so einen blöden Spruch im Deutschen. Der Herr schreibt auf krummen Wegen gerade. Ich mag den Spruch nicht. Der Herr schreibt auf krummen Wegen gerade. Bei dieser Spruch wird manchmal verwendet, um das eigene falsche Verhalten zu rechtfertigen. Aber hier schreibt Gott auf den krummen Wegen des Jonas gerade. Jona ist völlig falsch unterwegs, aber auf diesem falschen Weg kümmert sich Gott darum, dass sich hier, ich weiß nicht wie viel, ein, zwei Dutzend Seefahrer bekehren. Und das finde ich toll. So arbeitet unser Gott. Okay, das war der Exkurs. Wer hat ihn über Bord geworfen? Die Phönizier, die Seefahrer. Interessanterweise sieht das Jona ganz anders. Kapitel 2, Vers 4. Wer warf ihn ins Wasser? Gott? Was steht bei dir genau drin?
Du.
Jona betet endlich wieder, Kapitel 2, Jona betet wieder. Er betet zu Gott und sagt, du warfst mich ins Wasser. Und Gott sagt nicht, ich habe damit nichts zu tun. Nein, das waren die bösen Phönizier. Nein. Natürlich war es Gott. Du, Yahweh, warfst mich in die Tiefe. Und damit lässt uns Jona an einer ganz wichtigen Erkenntnis teilhaben. Jona sagt nicht, diese Phönizier, diese Schweine, diese Saukerle, erst quatschen sie mit mir und laden mich auf den Tee ein und dann werfen die mich über Bord. Sondern du warfst mich in die Tiefe. Yahweh war es, der ihn so gedemütigt hatte und bis an die Todesgrenze geführt hatte. Der Mann konnte mit seinem Leben abschließen. Der war im Meer, das Meer tobte, er gluckerte unter. Keine Ahnung, ob die Lunge schon Wasser gezogen hatte. Völlig egal, der Mann war kurz vor der Todesgrenze. Und er sagt im Nachhinein, du hast das gemacht. Hat überhaupt nichts mit uns zu tun. Überhaupt nichts. Das ist nur damals gültig. Achtung, das war sarkastisch. Somit ist also dieser lebensbedrohliche Status, diese lebensbedrohliche Situation, die Jona durchlebt, ein Ergebnis des souveränen Willens Gottes. Gott hat ihn in diese Todesnot geführt. Ähnlich betet David im Psalm 39. Wenn ihr möchtet, schlagt Psalm 39 auf. Im Psalm 39 klagt David durchaus darüber, dass ihn Feinde bedrohen, Feinde, die ihn bedrücken. Und dann kommt er auf den eigentlichen Verursacher dieser Notsituation zu sprechen. In Vers 8. Da heißt es, nun Herr, wessen soll ich mich trösten? Ich hoffe auf dich. Errette mich aus all meiner Sünde und lass mich nicht den Narren zum Spott werden. Vers 10, ich will schweigen und meinen Mund nicht auftun, denn du hast es getan. Außenrum sind die Feinde, die ihn bedrängen. Und David sagt, du, Yahweh, tust das. Eine große Aussage, wenn sie aus der Tiefe kommt. Eine Anerkennung der Souveränität Gottes. Das ist wahre Anbetung. Das ist wahre Anbetung, weil sie Gott anbetet, auch dann, wenn es einem schlecht geht. Gebet an diesen kleinen Vers nicht achtlos oder schnell vorüber. Paulus formuliert im Neuen Testament, dass die Schrift, das Alte Testament uns gegeben ist, zur Überführung, zur Rechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit und zur Belehrung. Die schlimmen Umstände in meinem Leben werden verursacht durch Menschen, sicherlich. Oder ausgeführt, ist vielleicht die bessere Formulierung. Die Phönizier haben Platsch gemacht. Die Bedränger von David haben geschossen mit Pfeilen oder was auch immer. Es waren immer Menschen, die konkret sichtbar waren und mir die Not bereitet haben. Aber ein Jona, ach wer ist Jona? Ein David, ein Mann nach dem Herzen Gottes, sagt, du hast das getan. Und das können wir für uns auch übernehmen. Wir werden immer wieder in Schwierigkeiten stecken, wo wir natürlich menschliche Leute irgendwie als Verursacher des Problems identifizieren können. Aber dieses Denken, es gibt einen, der mächtiger ist, nämlich Yahweh, der steckt hinter allem und zwar nicht nur hinter den netten Dingen des Lebens. Wir Christen, wir leben in einer griechischen Irrlehre, im sogenannten Dualismus. Der Grieche hat sich das Leben vorgestellt wie zwei Katzen. Eine schwarze Katze, miau, und eine weiße Katze, miau. Und Katzen sind sehr eigenwillige Viecher, so wie Frauen. Und die balgen sich. Ich sage jetzt nicht wie Frauen, das lacht ihr wieder. Die balgen sich. Und mal ist die schwarze Katze oben, miau, weil es die weiße Katze, miau. Und so versteht der Grieche das Leben. Mal ist das Schwarze mächtiger, dann geht es uns halt nicht so gut. Mal ist das Weiße mächtiger, dann geht es uns flockerflickig. Aber das ist Quatsch. Das ist Dualismus. Das kommt aus der griechischen Philosophie. Das hat aber nichts mit der Lebensrealität zu tun. Satan und Gott leben nicht auf Augenhöhe. Überhaupt nicht. Satan ist Gott untergeordnet. Yahweh ist der Souverän. Das heißt, da ist keiner, der ihm irgendwas zu sagen hat. In Jona 2, Kapitel 2, Vers 8, erfahren wir dann, dass Jona sich erst auf Yahweh zurückbesann, als seine Seele verschmachtete, so heißt es in der Elberfelder Übersetzung. Luther sagt, oder seine Seele verzagte. Oder in der neuen evangelistischen Übersetzung heißt es, als ihm die Sinne schwanden. Also der Mann war richtig down, war richtig kaputt. Aber dann besann er sich auf Yahweh. Jona richtet jetzt seine Gedanken ganz auf Gott aus und gibt unumwunden zu, dass es Gott ist, mit dem er es zu tun hat. Du warst es, der mich ins Meer werfen ließ, aber dennoch komme ich zu dir. Du zeigtest mir mit deiner Macht, dass ich dich beleidigt habe, und dennoch suche ich dich. Die Furcht trieb mich weg von dir, und jetzt, wo ich von deinem Zepter schmerzhaft ertränkt werde, komme ich willentlich zu dir, denn nirgendwo sonst als bei dir ist irgendeine Hoffnung der Erlösung. Und doch ist diese Züchtigung, die Jona erfährt, ein Ausdruck von Liebe. Wir lesen in der Bibel, und ich habe euch vorhin nur 4 Verse rangeschrieben, wir lesen in der Bibel ganz oft daran, dass Gott eine liebende Hand hat, die aber gewillt ist, weil sie liebt, zu züchtigen. 5. Mose 8, Vers 5, so erkenne in deinem Herzen, dass der Herr oder dass Yahweh, dein Gott, dich erzieht, wie ein Mann seinen Sohn erzieht. Naja, und das heißt dann halt auch mal, wie ein Mann seinen Sohn erzieht. Sprüche 3, Vers 12, denn wen Yahweh liebt, den züchtigt er, wie ein Vater den Sohn, den er gern hat. Züchtigung ist kein Widerspruch zur Liebe, ist ein Ausdruck der Liebe. Solche Züchtigung. Es gibt auch falsche Züchtigung. Das wissen wir vielleicht aus eigener Erfahrung. Hebräer 12, Vers 6 greift diesen Vers auf und sagt, denn wen der Herr liebt, den züchtigt er. Er schlägt aber jeden Sohn, den er aufnimmt. Oh wei, wenn Gott dich nicht züchtigt, weißt du, was das heißt? Er liebt dich nicht. Offenbarung 3, 19 sagt Jesus, ich überführe und züchtige alle, die ich liebe. Das ist ein Brief an eine Gemeinde und da heißt es dann, sei nun eifrig und tu Buße. Christen, die Gott lieben, erfahren mitunter ganz unangenehme Ereignisse, ganz unangenehme Dinge. Wenn sie nun deshalb denken, dass Gott sie womöglich nicht mehr liebt, dann gehen sie auf einen Irrweg ein. Dann ist das eine tragische Lüge, die ihnen Satan einredet. Glaubt dieser Lüge nicht. Wenn Gott euch züchtigt, ist das der Ausdruck der Liebe, nicht der Gegenbeweis. Sicherheitshalber muss ich allerdings sagen, nicht jeder Schmerz, den wir erfahren, ist zwangsläufig auch eine Züchtigung Gottes. Das kann man am Buch Hiob in der Bibel erkennen, 18. Buch Altes Testament. Wir können es auch am irdischen Leben des Herrn Jesus erkennen. Was musste Jesus durchmachen? Aber er ist nicht gezüchtigt worden vom Herrn, sondern manchmal sind die Dinge auch aus anderen Gründen so. Wenn es aber eine Züchtigung Gottes ist, dann deshalb, weil er uns liebt. Er möchte, dass wir etwas lernen, möchte, dass wir vorankommen, möchte, dass wir von einem falschen Weg abkommen. Und insofern darf uns eine üble Situation sagen, Gott liebt dich. Es ist wichtig anzuerkennen, dass Gott am Handeln ist. Im Psalm 119, 67 schreibt David, ehe ich gedemütigt wurde, irrte ich. Nun aber halte ich dein Wort. Ich irrte, ich wurde gedemütigt, ich halte mich wieder an dein Wort. Hebräer 12, 5. Trotzdem werdet ihr schon mutlos. Ihr habt vergessen, was Gott zu seinen Kindern sagt. Mein Sohn, missachte nicht die strenge Hand des Herrn. Verliere nicht den Mut, wenn er dich straft. Denn wen der Herr liebt, den erzieht er streng. Und wen er als Sohn annimmt, dem gibt er auch Schläge. Soll ich nochmal klatschen oder reichte das von eben? Was ihr ertragen müsst, dient also eurer Erziehung. Gott behandelt euch so wie ein Vater seine Söhne. Oder habt ihr je von einem Sohn gehört, der nie bestraft wurde? Wenn Gott euch nicht mit strenger Hand erziehen würde, wie er das bei allen macht, dann hätte er euch nicht als Kinder anerkannt. Auch unsere menschlichen Väter hatten uns streng erzogen, trotzdem achteten wir sie. Müssen wir uns nicht vielmehr unserem himmlischen Vater unterordnen, der allen Wesen Geist und Leben gibt? Unsere leiblichen Väter haben uns auch nur für kurze Zeit in Zucht genommen, also ungefähr 18 Jahre lang. Und zwar so, wie es ihren Vorstellungen entsprach, die mitunter ziemlich falsch und schlecht und egoistisch sind. Unser himmlischer Vater aber weiß wirklich, was zu unserem Besten dient. Er erzieht uns, damit wir Anteil an seiner Heiligkeit bekommen. Ist das nicht schön? Er erzieht uns, damit wir heilig werden, wie Gott heilig ist. Jede Bestrafung tut weh. Sie ist alles andere als eine Freude. Später jedoch trägt eine solche Erziehung reiche Frucht. Menschen, die durch diese Schule gegangen sind, führen ein friedfertiges und gerechtes Leben. Das war der Text ab Hebräer 12, Vers 5. Und deswegen schließe ich diesen kleinen Exkurs ab mit der Überschrift Gott ist Liebe. Egal in welchem Leid oder Elend sich ein Mensch auch befindet, egal ob dieses Leid oder dieses Elend selbst verschuldet ist, wie bei Jona, oder nicht. Und ob das Elend daher kommt, weil sich ein Mensch, wie Jona, von Gott wegwendet, oder ob das Elend durch die Sünde anderer Menschen über jemanden hereinkommt. Eines ist sicher. Gott ist ein sehender, ein hörender und ein mitfühlender Gott. Ich weiß nicht, in welcher Situation du dich befindest, aber ich kann dir nur diesen Trost mitgeben. Gott liebt die, die ihm gehören. Und wenn es dir gerade dreckig geht, dann zweifle nicht an seiner Liebe. Du bist dann in einer völlig falschen Abteilung deines Denkens angekommen, sondern sage, Herr, du liebst mich, ich will diese Züchtigung gerne annehmen. Lass mich bitte dadurch wachsen. Es gibt ein Lied, hätten wir mehr Zeit im Programm, ich weiß nicht, wie viel Zeit wir haben, aber ich nehme an, ich habe immer zu wenig Zeit. Es ist ein Lied, was ich total gerne habe und normalerweise auch singe, wenn es mir in meinem Leben gerade nicht so richtig lustig ist. Ich weiß nicht, wer kennt das? Kurzes Handzeichen, Hard Times. Wieder in der Jugendlieder, seit 20 Jahren drin ungefähr. Ich übersetze mal ganz kurz für die, die der Zungenrede nicht mächtig sind. Fällt der Regen vom Himmel und hält dich vom Singen ab? Rollt eine Träne aus deinem Auge, weil der Wind so ins Auge sticht? Verzweifle nicht, mein Kind. Mach dir keine Sorgen. Der Regen hilft dir zu wachsen. Versuche nicht, dem Sturm davonzulaufen. Harte Zeiten machen dich stark. Weißt du nicht, ein Same könnte niemals wachsen, wenn es keine Regenschauer gäbe? Obwohl der Regen so eine kleine Unannehmlichkeit darstellt, denk an all die Blumen. Dann wiederholt sich der Refrain, mach dir keine Sorgen, Kind, der Regen hilft dir zu wachsen. Versuch nicht, dem Regen davon oder dem Sturm davon zu laufen. Harte Zeiten machen dich stark. Dann kommt die Bridge. Ich weiß, wie lang ein Tag aussehen kann, wenn Sturmwolken den Himmel verdecken. Aber selbst wenn der Regen deine Träume in nichts auflöst, erinnere dich an seine wunderbare Gnade. Weißt du nicht, dass die Sonne immer da ist, selbst wenn es regnet? Weißt du nicht, dass der Sohn sich immer kümmern wird, wenn er deine Stimme hört? Ich finde, dass dieses Lied wunderbar zum Ausdruck bringt, dass Unannehmlichkeiten zu unserem Leben dazugehören und uns helfen zu wachsen. Und es ist Quatsch, den Unannehmlichkeiten auszuweichen. Es ist eher richtig zu sagen, Herr, hilf mir, dass ich diese Situation durch die Kraft Jesu Christi und in der Weisheit des Heiligen Geistes auch durchstehe. Kapitel 3 im Buch Jona fängt an und das Wort Jahwes erging zum zweiten Mal an Jona. Und ich finde das toll. Die Folie ist überschrieben mit Jahwe gewährt oft eine zweite Chance. Jona hat versagt. Der ist der Totalversager. Raus aus dem Chor oder raus aus dem Kader. Rausschmeißen aus der Mannschaft. Ja, wenn sich irgendein Fußballspieler einer Nationalmannschaft so benommen hätte wie Jona, Trainer sagt, da Tor, du rennen. Und er sagt, nö, da mein Tor, ich da reinschießen. Ja, der kriegt nicht eine gelbe Karte, der kriegt einen Tritt in den Popo und vermutlich ist der Vertrag vorfristig gekündigt. Aber Gott sprach zu Jona ein zweites Mal. Und das finde ich schon beeindruckend von unserem Gott. Es ist ja nicht so, dass er nur 11 Leute hatte, weil die anderen schon durch irgendwelche Verletzungen kaputt gewesen wären und er musste Jona noch aufs Feld schicken. Jona war nur ein Prophet zu der Zeit. Es gibt noch andere Propheten, die schon in Amt und Würden waren, die Gott ersatzweise hätte schicken können. Er hätte einfach irgendeinen anderen Mann berufen können, der bisher vom Prophetendienst gar keine Ahnung hatte. Ja, Mose hat er damals berufen, der war noch nicht mal geboren. 80 Jahre später darf er das Volk aus Ägypten herausführen. Also Gott hätte wirklich Lösungen gehabt, aber nein, er spricht nochmal mit Jona. Das Wort Jahwes erging zum zweiten Mal an Jona. Was können wir Gott dankbar sein für diese zweiten Chancen auch in unserem Leben? Die wunderbare Gnade Gottes strebt danach, an Menschen wirksam zu werden, sogar an Menschen des 21. Jahrhunderts, die vielleicht schon mal Gottes Befehl offenkundig widerstanden haben. Wie gut ist es, wenn wir unsere Gottesebenbildlichkeit, was für ein schreckliches Wort, zum Ausdruck bringen und auch anderen eine zweite Chance gewähren. Das steht auf der Folie im unteren Bereich. Hier unten, ich weiß nicht, ob ihr es hinten lesen könnt wegen der Darstellung. Also, unser Gott gewährt oft eine zweite Chance. Das Kästchen darunter sagt, suche den Gnadenthron Gottes in diesem Vertrauen. Also, wenn du versagt hast, komm zu Gott und sag, Herr, gib mir eine zweite Chance. Und dann reagiere selbst auch mit Gnade auf einen büßenden Menschen. Wenn Gott so mit uns umgeht, dass er uns eine zweite Chance gewährt, wer sind wir, dass wir sagen, nee, du nicht. Du hast mich einmal tief enttäuscht. Hast du nicht, aber als Bild. Raus. Ich suche mir einen anderen. Das ist eine Herausforderung, weil wir enttäuscht wurden, weil unser Ego verletzt wurde, weil unsere Ziele nicht punktgerecht erfüllt wurden. Aber wenn wir Gottes Ebenbild auf Erden sein wollen, dann müssen wir auch an der Stelle die zweite Chance geben. Und da steht zwar nicht im Buch Jona drin, aber ich sage euch gleich, es ist dummerweise mehr als zwei Chancen. Ich habe da mal so eine Rechenformel, 70 mal 7 gelesen in der Bibel. Anderes Thema, anderes Jahr. Also, wie gut ist es, wenn wir sagen, wir wollen Gott ähnlich sein und dann gehen wir auch so mit Menschen um, so wie er mit uns Versagern umgeht. Mitte der 90er Jahre hatte ich mal in einem Großunternehmen gearbeitet, hatte eine Kollegin und habe mich gegenüber dieser Kollegin schlecht verhalten. Habe irgendwelche Worte gesagt, an die ich mich heute zum Glück nicht mehr erinnern kann. Aber ich weiß, ich hatte ein schlechtes Gewissen danach. Also die Dinger waren nicht so doll. Und dann bin ich ein, zwei Tage später zu der Kollegin hingegangen und ich habe da das und das gesagt, das war nicht gut, dass ich so mit Ihnen gesprochen habe. Bitte verzeihen Sie mir, bitte vergeben Sie mir, ich weiß es nicht mehr. Reaktion der Kollegin? Okay, das darf sich aber nie wiederholen. Das darf sich nicht wiederholen. Na, das war eine Beziehung danach. Ich weiß doch, dass ich das nicht wiederholen darf. Aber merkt ihr, wir waren keinen Millimeter näher. Ich hatte zwar meine Schuld versucht, vergeben zu lassen, und irgendwie hat sie es getan, aber es war keine Versöhnung da. Unsere Rede im Miteinander, im Reden mit Menschen, Kolosser 4, 6, soll mit Gnade gewürzt sein. Und deswegen sind solche Situationen, wo jemand auf uns zukommt und uns um Vergebung bittet, uns um eine zweite Chance bittet, es ist eine perfekte Gelegenheit, genau das zu tun. Vielleicht hat Gott die Situation so geführt, dass jemand an dir versagt, damit du gnädig sein kannst. Denn wenn nie einer an dir versagt, kannst du nie gnädig sein und kannst nie lernen, was es für Gott heißt, gnädig zu sein. Erweitere deinen Blickwinkel. Guck nicht nur auf das Problem, scheiß Problem, sondern sieh die Chance. Hey, ich kann mich wie Jesus benehmen. Ich vergebe dir. Lass uns einen Kaffee zusammen trinken. Tatsächlich kriegt der Mann mehr als eine zweite Chance. Diejenigen, die das Bild erkennen können, könnt ihr mir erzählen, was ist auf dem Bild dargestellt? Worauf bezieht sich das, was abgebildet ist?
Wie er an dem Strauch sitzt vor der Stadt Ninive und wartet, was passiert.
Genau. Ninive, da hinten irgendein Sturm, hier diese Pflanze, die Gott wachsen ließ und Schatten spendet, darum ging es, um den Schatten. Und er sitzt da und wartet. In Kapitel 4, das hatte ich vorhin so zusammengefasst, Jona schmollt. Habe ich nicht gewusst. Also bitte lest das Buch nochmal, dann versteht er diese Anspielungen. Er schmollt dort. Die Stadt geht nicht unter, die Frist läuft ab. Nichts passiert, weil die Leute vorher Buße getan haben. Ich sage euch ganz ehrlich, der Kampf um die Seelen der Niniviten, der Einwohner von Ninive, der Kampf um die Seelen der Niniviten war bei weitem nicht so schwierig wie der Kampf um die Gesinnung und um das Herz des Propheten Jona. Jona kommt, Jona predigt, die Typen tun Buße. Jona selbst ist in seinem Herzen nicht bekehrt, nicht wirklich, also nicht hingewandt, ist nicht so wie Gott unterwegs. Und das Thema ist mir so wichtig, dass ich da einen eigenen Block nochmal für verwenden will. Dass jemand im Auftrag Gottes unterwegs ist, aber Gott total unähnlich sein kann. Jona hat selbst in Kapitel 4, nachdem er in der Tiefe war, nachdem er wieder gebetet hat, und das Gebet ist ja gar nicht so übel, aber es ist nicht ausreichend. Der Mann ist in seinem Herzen immer noch nicht so wie Gott. Und damit beschäftigen wir uns in einem anderen Vortrag. Jona an der Stelle, wie er da sitzt, sagt, Mist, meine ganze Ehre als Prophet ist im Eimer. Ich habe angekündigt und nichts ist passiert. Ich sehe schon die Steine fliegen. Denn Propheten, deren Prophezeiungen sich nicht erfüllen, mussten gesteinigt werden. Ach, zum Glück war das Nordreich gerade in einem ganz schlimmen Zustand. Da hat keiner das Gesetz Gottes ernst genommen und außerdem befindet er sich ja auf Auslandsmission. Da kann der keiner die Regeln. Aber er ist zornig. Die Nineviten verdienten seiner Meinung nach das Gericht und Gott hatte ganz anderes im Sinn. Was uns an der Stelle einfach erregen soll, ist, dass derjenige, der Gnade erfahren hat, selbst nicht bereit war, dass andere auch Gnade bekommen. Wie egoistisch ist das denn? Und das Unangenehme ist, dass wir Christen heute genauso unterwegs sind. Sonntags danken wir dem Herrn für die erfahrene Gnade. Wie sieht es Montag bis Samstag aus, wenn es darum geht, unseren ehebrecherischen, unzüchtigen, mörderischen, hoffentlich nicht, Kollegen das Evangelium kundzutun? Bei dem doch nicht, der ist es doch nicht wert. Aber Gott geht weise mit ihm um und von daher kriegt Jona mehr als eine zweite Chance. Die zweite Chance sah ich zu dem Zeitpunkt, als er im Tier, also ein Fisch war, die zweite Chance sah ich, als Gott ihn ein weiteres Mal ruft. Und hier im Kapitel 4 sehe ich eine weitere Chance. Also Gott ist ein Gott der zweiten, dritten, vierten Chancen. Um ein weiteres Mal antwortet der Herr dem Jona besser, als er es verdient. Er ist also barmherzig. So wie ein Vater zärtlich sein Kind rügt, richtet er eine Frage an Jona. Im Hebräischen drei kleine kurze Wörter. Kapitel 4, 4. Ist es recht von dir, so zornig zu sein? Ist das ein liebevoller Umgang? Gott hätte einfach mal ganz kurz einen Blitz auf ihn jagen können. Oder eine Erdspalte öffnen können. Da war schon Korach drin, könnte er mit dem Skat spielen. Aber nein, ist es recht von dir, zornig zu sein? Also Gott begibt sich auf Augenhöhe, wo gar keine Augenhöhe da ist. Das ist Barmherzigkeit. Wow. Die Frage hat das Ziel, dass der Mann Gottes seinen Fehler selber sieht und sich selbst verdammt. Ich sage euch ganz ehrlich, wir wissen nicht, wer das Buch Jona geschrieben hat. Steht nicht da. Ich persönlich bin der festen Überzeugung, es hat Jona geschrieben. Aus der Retrospektive, also später zurückguckend auf das, was sich ereignet hat. Der Mann ist durch diese Erziehung Gottes in Kapitel 4 zur klaren Erkenntnis gekommen und beschreibt ganz ehrlich, wie sein Leben sich entwickelt hat und hat am Ende eine richtige Sicht auf das ganze Thema. Ich schließe mit der Frage, erfährst du Züchtigung im Leben Gottes? Züchtigung Gottes in deinem Leben, Entschuldigung. Hast du schon eine Züchtigung Gottes erlebt? Und vielleicht hat dir die Züchtigung wehgetan, mit Sicherheit. Vielleicht hast du gesagt, ich will keine Züchtigung mehr. Ich werde mal ein bisschen beten. Kapitel 2. Und vielleicht hat die Züchtigung auch nachgelassen. Hast du aber tatsächlich eine Umkehr durchgeführt oder bist du wie Jona nur so halb unterwegs? So, naja, ich werde jetzt mal die Mission ausführen. Mein Herz ist zwar immer noch nicht da, wo Gott ist. Mein Herz will nicht, was Gott will. Ich bin sogar zornig, wenn Gott will, was er will. Dann wird Gott dich weiter züchtigen. Ich frage dich also nicht, ob du gebetet hast nach der Züchtigung, obwohl solches Beten gut und wichtig ist. Ich frage dich auch nicht, ob du danach ein anderes Verhalten an den Tag gelegt hast als vorher. Ich frage dich, hat die Züchtigung Gottes dazu geführt, dass du Gott ähnlicher geworden bist? Ob sich dein Wesen geändert hat? Und ehrlich gesagt, ich muss mir dieselbe Frage stellen. Ich kann einige Dinge auflisten, wo Gott gezüchtigt hat oder wo Gott Dinge in meinem Leben hineingetan hat, wo ich sage, warum muss das denn jetzt sein? Ist doch gar nicht nötig. Oh doch, der Souverän hat entschieden, es ist nötig und deswegen geschah es. Lasst uns bitte nicht vorschnell antworten, na klar, wir reagieren aber richtig auf Gottes Züchtigung, ah klar. Nehmen wir die Frage mit in unsere stille Zeit hinein, wird hier in dem Haus vielleicht ein bisschen schwerer, Stille zu finden, um eine stille Zeit zu haben. Aber betet darum, dass Gottes offenbarendes Licht in euer Leben hineinschaut und ihr nochmal reflektiert. Die ganzen unangenehmen Dinge, für die ich vielleicht geflucht habe oder irgendwann sie auch abgehakt habe, haben sie dazu geführt, dass ich Gott ähnlicher geworden bin? Dann können wir Gott dafür danken. Und wenn sie nicht dazu geführt haben, Gott ist ein Gott der zweiten, der dritten, der vierten Chance, dann kehre jetzt um. Amen.